Dilla was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysio Talk Podcast, heute Teil 2. Von Knorpelverletzungen im Sport. Wir haben in Folge 1 ja schon sehr darüber gesprochen, wie der Knorpel so seine Anatomie ist, die Physiologie, warum es zu Knorpelschäden kommen kann im Sport. Und in Teil 2 schauen wir mehr auf gängige Operationsmethoden und dann in weiterer Folge auch natürlich die Reha bzw. die Nachbehandlungen von diversen Knorpeloperationen. Ich habe natürlich wieder die Barbara zu Gast bei mir. Wieder eine sehr, sehr informative und spannende und kurzweilige Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Diese Folge des Sportphysio-Podcasts wird dir präsentiert von Synaptos, die smarte Praxissoftware für smarte TherapeutInnen. Du möchtest deinen Praxisalltag digitaler, moderner und übersichtlicher gestalten? Dann bist du bei uns richtig, denn wir bieten dir eine All-in-One-Software. Synaptos ist die einfache und innovative Praxissoftware aus Österreich, die dich optimal bei der Terminplanung, Dokumentation und Abrechnung im TherapeutInnenalltag unterstützt. Du kannst unsere Software kostenlos 14 Tage testen und wenn du dich für ein Abo bei uns entscheidest, dann nütze den Rabattcode SPORTPHYSIOPODCAST3 für einen einmaligen Rabatt auf dein Monats- oder Jahresabo, gültig auf alle Pakete auf synaptos.at. Der Gutscheincode lautet SPORTPHYSIOPODCAST3, alles klein zusammengeschrieben.
Also zusammenfassend, jetzt kann man mal so sagen, okay, wir wissen Knorpel, wie der aufgebaut ist, was so die Schichten sind, was für Gründe es geben kann oder was der Grund ist, warum die Regeneration des Knorpels einfach so schlecht ist, einfach aufgrund der fehlenden Blutgefäße, spielen natürlich noch mehr Faktoren auch eine Rolle mit, warum es dazu kommt. So wie du gesagt hast, das wäre zu einfach gesagt, wenn es nur die Blutgefäße sind. Jetzt wollen wir so ein bisschen in die nächste Richtung schauen, gerade 3-4 eben, wenn es auch dann schon geht drum, um, ja, steht eine OP im Raum oder nicht, was gibt es da für Methoden? Ganz zusammenfassend noch einmal, was ich ganz wichtig jetzt finde, ist von der Take-Home-Message eben auch dieses entzündete Gelenk, eine Schwellung, die da ist, die gehört raus, weil das kann den Knorpel einfach negativ beeinflussen. Wäre es, glaubst du, aber zu pauschal gesagt, wenn man jetzt sagt, okay, jede Schwellung kann Grund sein für einen Knorpelschaden, der entsteht, oder ist das zu pauschal gesagt?
Das ist zu pauschal. Also ich kenne keinen Knorpelschaden, der einfach nur entsteht, weil wir ein schlechtes Gelenksmilieu haben. Genau. Und dann wäre nämlich die nächste Frage, wie ist ein schlechtes Gelenksmilieu? Also richtig, ich glaube, da muss man auch jetzt von der Message aufpassen. Was sehr wohl ein schlechtes Gelenksmilieu, das heißt, sehr viele Entzündungsparameter, das verstehe ich unter einem schlechten Gelenksmilieu, kann sehr wohl zur Progression des Knorpelschadens, aber vor allem zur Symptomatik, zum klinischen Bild beitragen. Ich glaube, so kann man es im Raum stehen, muss man es im Raum stehen lassen. Aber so, ich glaube, deine Frage doch so auf die Ursachen von Knorpelschäden jetzt abgezielt, da haben wir immer traumatische Geschichten. Also es ist nicht so, dass einfach ein Stück Knorpel abbricht, außer wir haben irgendeine systemische Grunderkrankung. Aber prinzipiell hast du einen traumatischen Knorpelschaden, wie schon das Wort traumatisch sagt, aufgrund eines Unfalls. Und in den meisten Fällen, und ich glaube, das ist auch das, was wir in der Praxis sehen, ist ein Knorpelschaden immer eine Begleitverletzung, der dann oft langfristig mehr Probleme macht als die Ursprungsverletzung. Aber prinzipiell haben wir hier traumatische Ereignisse. Und wenn wir jetzt an die untere Extremität schauen, haben wir eine weit höhere Inzidenz an Knorpelschäden als an der oberen Inzidenz. Dann ist das Knie an erster Stelle. Und ich glaube, Wintersaison, wir haben auch jetzt wieder aktuell zwei berühmte Sportler mit Kreuzbandverletzungen, David Alaba, Marco Schwarz, da passieren Knorpelschäden. Also genau in solchen Situationen spricht ein Stück Knorpel ab. Hast du ein massives Knochen-Knorpeltrauma durch eine massive Kompression, da passiert das.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, und ich glaube, da sind wir auch, ist natürlich dann ein Bone Bruise auch in die Richtung, wenn wir es traumatisch besprechen, aber es ist trotzdem wieder ein Knochenmarksödem.
Genau.
Und das heißt, und deshalb hast du da gleich wieder eine größere Problematik. Ja, und das siehst du halt oft, und dann wird immer so gesagt, ja, Knochenmarksödem, aber das ist eh vorbei, weil du hast dann eh die Ruhigstellung, weil vielleicht noch ein Meniskus mit fixiert worden ist oder wie auch immer, und dann ist das eh weg. Ja, aber da würdest du, also wenn wir jetzt sagen, Take-Home-Message, die erste, du hast es eh schon vorher gesagt, Knochenmarksödem, auch wenn es traumatisch ist, also ich sage Bone Bruise oder Knochenmarksödem, trotzdem das mit erwähnen, mit beachten auf jeden Fall und das nicht sagen, ja, ist dann eh gleich wieder weg.
Also ganz, ganz, ganz wichtig. Für mich ist jetzt auch kein Unterschied zwischen Bone Bruise und Knochenmarksödem, sondern einfach
in der Befundung steht es dann oft anders. Genau, ja.
Überleg einmal, was sehen wir bei unseren Kreuzbandpatienten ganz oft? Die haben hinten, außen im Knie Beschwerden. Mhm. Das kommt nicht vom Kreuzband. Wenn du dir MRT-Befunde anschaust, die haben alle dorsolateral, also hinten außen am Oberschenkel oder hinten außen an der Tibia ein Knochenmarksödem. Das ist einfach ein Kreuzband, ist, hat man jetzt auch sehr schön bei den beiden genannten Sportlern gesehen, immer mit einem Valgustrauma kombiniert. Und Valgus heißt einfach, dass du lateral eine massive Kompression hast. Und ich glaube, wenn diese Beschwerden im Vordergrund stehen, dann ist es ganz wichtig, dass man das einfach mitnimmt, dass man die nicht zu früh voll belastet, dass man dieses Knochenmarksödem evaluiert regelmäßig durch MRT, dass man Schwellung und Schmerz kontrolliert. Das wäre also für mich so eine Take-Home-Message. Ein junger Patient, eine junge Patientin mit einem Knochenmarksödem, das darf ich nicht bagatellisieren. Mhm. Ja, da muss ich schauen, wo kommt das her, und nicht sagen, das ist eh nur Knochenmarksödem, kann man eh nichts machen. Ja. Ganz, ganz gefährlich in meinen Augen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon einmal ein ganz wichtiger Ansatz. Genau, wir haben es jetzt eh schon gesagt, Knorpelschaden haben wir, kann eben entsteht in den meisten Fällen traumatisch, auch im Zuge einer Meniskusteilresektion, dass dann einfach der Bereich vielleicht mehr belastet wird und das erst nach späteren Jahren dann kommt. Ja. Jetzt haben wir gesagt, Schmerzen sind da. Konservativ kann man jetzt einmal mit Physio probieren. Wir haben das schon genannt mit Kompressionstherapie, mit moderater Belastung, die ich dann immer mehr steigere ins Krafttraining, Muskulatur aufbauen. Das sind jetzt einmal so die Ansätze. Konservativ, da fällt dann vielleicht noch in Zusammenarbeit mit dem Arzt. Viele spritzen danach eine Hyaluronsäure noch, ACB wird auch immer gerne noch mitverwendet. Viele punktieren dann auch, wenn das Gelenk geschwollen ist, hört man ja auch immer wieder, dass die Leute dann regelmäßig zum Arzt gehen und sich einfach rausziehen lassen. Aber eigentlich das Problem ja dann nicht so wirklich behandelt wird, das ist, glaube ich, das große Ding. Wenn es dann wirklich zu einer Operation kommt, jetzt sind wir beide natürlich keine Ärzte oder Ärztin, sondern wir wissen aber aus unserer Erfahrung, dass es die und die Methoden gibt. Ja. Du hast gesagt, es gibt so eine neue Entscheidungsfindung, wie, wann, welche OP-Methode zum Einsatz kommen kann, wahrscheinlich auf Größe des Defekts vielleicht, der Tiefe und so weiter. Kannst du uns da ein bisschen so einen Einblick geben, die operativen Methoden des Knorpelschaden? Wo wir gerade stehen, 2024 haben wir jetzt.
Du hast vorher schon eben angesprochen, die Physiotherapie, und ich würde auch so vom Wording gar nicht sagen, wir probieren eine Physiotherapie, weil die probieren ist immer, naja, hilft nichts, schaut nichts, da wollen wir nicht hin, sondern unabhängig, ob ich operiere oder nicht, und ich habe keine Blockade im Gelenk, dann ist ja mittlerweile immer der erste Weg der Konservative mit Physiotherapie. Warum? Weil wir ja auch wissen, was wir präoperativ schon alles machen können, um postoperativ noch ein besseres Outcome zu haben. Wenn es jetzt so ist, dass die Physiotherapie präoperativ oder nicht so geholfen hat, dass die Patientin sagt, nein, ich will eine OP, dann gibt es jetzt ja mittlerweile unterschiedliche Methoden am Markt. Und ich glaube, man muss einmal prinzipiell unterscheiden, mit diesen OP-Methoden behandle ich oder habe ich einen Knorpelschaden, der nur den Knorpel betrifft, oder habe ich jetzt schon einen Knorpelschaden, der auch den subkontralen Knochen betrifft? Das heißt, hier wird einmal unterschieden zwischen rein kontralen Defekten und eben zwischen osteokontralen Defekten. Und eine Methode, die jetzt schon seit ich glaube in den 80er Jahren ja schon begonnen wurde, sogenannte knochenmarkstimulierende Techniken. Da war die Bridi-Bohrung war so das Erste, dann die Mikrofrakturierung und dann die Nanofrakturierung. Das ist so der Klassiker, den man bei sehr kleinen Defekten macht, das sind so unter 2 Quadratzentimeter, im Tibiofemoralgelenk. Patellofemoralgelenk ist man davon mittlerweile abgekommen, weil die Ergebnisse wirklich nicht gut sind. Und genauso, man bohrt den subchondralen Knochen an, dann blutet es dort, dann haben wir genau das, wo wir eingangs gesprochen haben, und dann bildet sich aus diesem Blut ein Faserknorpel. Und dieser Faserknorpel kann eine Zeit lang die Funktion des Hyalinenknorpelgewebes übernehmen, aber auch da müssen wir mittlerweile fairerweise sagen, nach 5 Jahren wären auch diese Patienten, Patientinnen wieder schlechter. Muss man einfach den Patienten am Anfang aufklären. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Sport. Wenn ich hier Spitzensportlerinnen habe, die sagen, ich will jetzt noch 3 Jahre Sport machen, was danach ist, ist mir eigentlich egal. Wenn das die Entscheidung noch einmal Patienten, Patientin ist. Wir müssen darauf hinweisen. Ich glaube, da sind wir ethisch verpflichtet. Wenn er die Entscheidung trifft, warum nicht? Ja? Auf der anderen Seite, wenn das jemand ist, der jetzt mit Sport wenig am Hut hat, wird der seinen Alltag auch mit einem Faserknorpel ganz gut über die Bühne bringen.
Genau, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber das ist super wichtig, dass man einfach sowas immer auch, weil da kann man nicht über einen Kamm scheren. Da geht es wirklich darum, vielleicht jemand, der hat noch einen 3-Jahres-Vertrag, verdient er noch. Natürlich wird sich der dann für das vielleicht entscheiden. Und da wären viele immer sehr verdammt, wenn man das dann macht. Aber da geht es halt, und der denkt halt nicht dran, was dann in 5 Jahren ist, sondern der will den Vertrag noch erfüllen, der will vielleicht noch Olympische Spiele, der will noch Weltmeister werden oder bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Und das, da ist auch sehr viel dieses Persönliche, und ich finde, da soll man nicht sagen, na, du darfst das auf gar keinen Fall mehr machen, sondern wenn es diese Möglichkeit gibt und der oder diejenige das auch in Kauf nimmt und er aufgeklärt wurde, dann ist das, finde ich, völlig legitim, dass man diese Methode auch gerade im Sport macht, dass jemand vielleicht noch seine Ziele, seine Träume, die er als Sportler oder Sportlerin auch hat, verwirklichen kann.
Also ich glaube, diese Selbstbestimmtheit ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Wir haben es, sofern wir es mit mündigen Patienten, Patientinnen zu tun haben, und also jetzt mit Patienten, die selber entscheiden können. Viele können es aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber über diese Patientinnengruppe sprechen wir jetzt heute hier nicht. Wenn es wirklich um Sportler, Sportlerinnen geht, dann sollen sie selber bestimmen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt mit Education und auch der Begriff der Health Literacy, Gesundheitskompetenz. Ich sehe es auch als unsere Aufgabe, die Gesundheitskompetenz zu fördern. Das heißt, auch den Sportler und Sportlerinnen alle Informationen zu geben, die er braucht zur Entscheidungsfindung, und ihm auch sagen, wo er welche Informationen findet. Und gemeinsam mit den behandelten Ärztinnen und Physiotherapeutinnen und wer noch dazu gehört, Trainer, Trainerinnen in dem Bereich, muss dann im Endeffekt der Patient, die Patientin entscheiden. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und so wie du sagst, wenn der sagt, ich will jetzt, und ich kann das als ehemalige Handballspielerin nachvollziehen, wenn ich auf Olympische Spiele trainiere, dann werde ich die machen. Und dann ist das in dem Augenblick, wenn ich als mündige Patientin diese Entscheidung treffe, dann treffe ich die. Und Punkt. Und ich glaube, das dürfen wir auch in so einem Setting hier sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und daher hat auch diese Mikrofrakturierung, und noch einmal, wie vorher schon gesagt, und auch wenn das Gewebe vielleicht dort nicht zu 100%ig sich regeneriert hat, ich habe einen Umgebungsknorpel, ich habe die Muskulatur, ich habe ein Gelenk, ich habe meinen Körper. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht so sehr auf diese 2-3 Quadratzentimeter Knorpelschaden fokussieren, sondern die sind wichtig, aber wir können es sehr gut kompensieren. Aber zu den OP-Techniken noch, was sich ja dann daraus entwickelt hat aus dieser Mikrofrakturierung, ist die sogenannte Matrix-augmentierte Mikrofrakturierung oder Knochenmarkstimulation, wo man dann einfach über diese perforierten subchondralen Knochen noch eine Matrix gegeben hat, eine zellfreie Matrix mit Bestandteilen aus der extrazellulären Matrix. Also war zum Beispiel ein Kollagenvlies oder ein Hyaluronsäurevlies, wo man einfach diese Stammzellen, die durch diese Perforation freigesetzt worden sind, noch einmal unterstützt hat im, sage ich jetzt einmal ganz einfach gesagt, im Härterwerden. Das heißt, dass einfach dort unser Knorpel schneller, elastischer und härter wird und sich ausbildet. Und das sind so die beiden Techniken, die gerade im Tibiofemoralgelenk bei Defekten, die kleiner als 2 Quadratzentimeter sind, eigentlich sehr gut zur Anwendung kommen. Und auch diese zweite Technik, die mit dem Vlies, die kann man auch bei osteochondralen Defekten machen. Also auch wenn ich Defekte habe, wo schon der Knochen betroffen ist. Wenn ich den subchondralen Knochen betroffen habe und eine Mikrofrakturierung mache, da sind die Ergebnisse ganz schlecht. Mhm. Also da sollte man Abstand nehmen. Das sagt die Literatur, wie du schon vorher gesagt hast, wir selber operieren nicht, genau. Und dann bei größeren Defekten, alles was so über 2 Quadratzentimeter geht,
hier sich dass man sich das vorstellen kann, 2-Euro-Münze. So.
Ungefähr, ja, ich bin ganz schlecht im Schätzen.
Aber ja, aber so, auch sagen, ich glaube, ich habe das da in dem Buch, was ich Knorpel und Sport, ein Bild, da ist das sehr schön abgebildet. Ja, es sind sogar, die 2-Euro-Münze sind sogar 5,2 Quadratzentimeter. Bei 2 Quadratzentimeter sind wir eigentlich bei einer 5-Cent-Münze sogar. Also da ist schon, wenn man sich eine 5-Cent-Münze mal hernimmt, da kann man sich das dann schon ein bisschen so anschauen, wie groß der Defekt ist, dass man das auch einschätzen kann.
Ja, das ist, glaube ich, eben auch wieder Education für Patientinnen.
Genau, es ist halt greifbar für die, wenn ich denen das in einer Münze erkläre, sozusagen. Ja. Ja.
Und eben für diese 2-Euro-Stück großen Defekte, fünf sich eben diese sogenannte Zelltransplantation, wie es umgangssprachlich heißt, Knorpelzelltransplantation entwickelt, die wurde in den 90er Jahren in Schweden von Mats Brittberg und Lars Petersen entwickelt, wo man genau das, was wir auch eingangs gesagt haben, dieses Problem mit dem Zahnvergleich, wenn Knorpelzellen einmal kaputt sind, sind sie kaputt und man hat jetzt probiert, da einen Weg zu finden. Und im Körper können sich Knorpelzellen nicht vermehren und deswegen hat man gesagt, okay, dann probieren wir es im Labor. Und hat einfach Knorpel entnommen aus dem Knie an einer Stelle, wo es nichts ausmacht, also jetzt zum Beispiel ganz hinten in der Notch oder ganz außen in der Trochlea, wo wir jetzt keinen Kontakt mit einem anderen Gelenkspartner haben, also wirklich minimal, kaum mit dem Auge sichtbar, also Körn, Sesamkornartig. Und hat das dann zerlegt in seine Bestandteile im Labor, in die Zellen und in diese Matrix. Und die Matrix hat man weggegeben und diese Zellen hat man gezüchtet auf unterschiedlichen Trägermaterialien. Und hat dann eben die Zellzahl, weiß ich nicht, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, je nachdem. Und hat dann diese Zellen, die auf diesen Vlies gelegen sind, und das Vlies war wieder so ein Kollagensäureträger, also nicht Kollagensäure, Kollagenträger oder Hyaluronsäureträger, und hat das dann wieder ins Knie implantiert, an diese Defektstelle. Das ist so diese klassische Knorpelzelltransplantation. Und hat das dann dort wieder in den Defekt gelegt, hat das dann fixiert, das dann am Rand mit einem Fibrinkleber, dass das auch schön haftet. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, so von der Vorstellung her, ich habe jetzt dort ein Ding mit, weiß ich nicht, zigtausend Zellen, die nützen mir nichts. Ich muss diese Zellen stimulieren. Und daher spielt vor allem nach dieser Knorpelzelltransplantation die Rehabilitation so eine große Rolle, damit eben diese vielen Zellen gut stimuliert werden, die Matrix zu produzieren, Kollagen zu produzieren, Proteoglykane, Glycosaminoglykane, damit dort die biomechanischen Eigenschaften vom Knorpel wiederhergestellt werden. Und das ist ein verdammt langwieriger Prozess. Und wir wissen, dass das bis zu 2 Jahren dauert. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, wo wir sagen, Sportler, Sportlerinnen, jeder von uns weiß, ein Profisportler, der 2 Jahre weg ist vom Geschehen, geht vielleicht als 18-, 19-Jähriger, Jährige, aber dann nicht mehr. Und daher ist das sicherlich eine Technik, die einzige Technik, die wieder hyalines Knorpelgewebe uns machen kann, aber mit einer ganz langwierigen Rehabilitation. Das heißt, das ist auch wieder die Frage, die der Patient entscheiden muss. Die kann ich auch machen bei osteochondralen Defekten. Dann gibt es noch diese Technik, die sogenannte Mosaikplastik, osteochondrale Transplantation. Ich glaube, das ist für alle ganz leicht vorstellbar. Man nimmt einen Knochen-Knorpelzylinder von einer Stelle, wo man es weniger braucht im Knie, und klopft das dann dort wieder hinein. Geht aber natürlich nur bei sehr kleinen Defekten. Und dann gibt es eine Technik, die in den letzten Jahren ganz groß aufgekommen ist, das sogenannte Minced Cartilage. Ich habe auch gefunden, ein ganz neuer Ausdruck dafür ist die Transplantation von mikrofragmentiertem Knorpelgewebe. Also Minced Cartilage, hier nimmt man auch einen Knorpel von einer Stelle, wo man ihn nicht so braucht, zerkleinert ihn dann. Dann gibt man noch so eine Paste dazu, auch meistens eine Paste aus Kollagen oder Hyaluronsäure. Gibt man dann in eine Spritze und das injiziert man dann in den Defekt wieder hinein.
Ich glaube, PRP oder so gibt man auch noch dazu, oder?
Kann man,
kann,
genau.
Oder kann man auch noch ein PRP. Fibrin ist natürlich auch wieder
genau,
dabei.
Genau, so ein Platelet Rich Plasma, ja, PRP, genau, ja. Kann man dann auch noch dazugeben, um hier einfach noch einmal diese Gelenks, also die Knorpelphysiologie zu unterstützen, ja, mit eben so Wachstumsfaktoren das Ganze noch einmal anzureichern.
Ich habe auch gesehen, ein paar, die bohren, also die machen auch quasi in Kombination mit einer Mikrofrakturierung. Also die bohren ganz leicht auch den subkontralen Bereich oder den Kontralbereich ganz leicht an und dann geben sie mit dieser Spritze sozusagen, füllen sie das dann auf, dass von unten auch frisches Blut kommt und dann hast du oben auch dieses PRP drinnen, die ganzen Bestandteile und so weiter. Das fand ich vom Bild auch, dass du von unten was hast und von oben setzt du das dann noch drauf. Ja.
Wobei man halt mit dem, wenn man nicht mehr von der Mikrofrakturierung weiß, dass dieses Anbohren des subkontralen Knochens langfristig.
Ja, deshalb habe ich es jetzt extra gesagt, weil du eben vorher gesagt hast, dass da die Ergebnisse dann nicht so gut sind.
Ja.
Ich weiß auch, dass die Patientin, die ich gerade habe, da wurde das eben nicht gemacht, aus, glaube ich, genau aus dem Grund auch.
Sozusagen. Ich meine, man muss zu dieser Technik auch sagen, das ist mir auch noch ein großes Anliegen, dass dieser Minced Cartilage, wie es heißt, definitiv noch keine empfohlene Methode ist, ja, sondern es ist, wir haben eh schon vorher kurz darüber gesprochen, eine sogenannte Potenzialmethode. Also es ist eine Methode, wo man Potenzial sieht, aber wir haben noch viel zu wenig Ergebnisse. Es ist eine Methode, die ich leicht umsetzen kann, die ich intraoperativ machen kann, in einem Schritt. Bei dieser Knorpelzelltransplantation habe ich ja zwei Operationen. Den ersten, wo ich in der Natroskopie die Zellen entnehme, dann züchten, wieder einsetze. Minced Cartilage geht zack, zack, zack. Mhm. Arthroskopisch kann ich das mittlerweile machen. Aber die Ergebnisse bisher, die sind sehr zu hinterfragen. Und es war erst im September, ja, 23 in Sitges, nahe bei Barcelona, wieder der Weltkongress von der Knorpelgesellschaft. Und da muss man sagen, da schneidet Minced Cartilage nicht gut ab gegen die anderen Verfahren. Also ich persönlich glaube, es ist wieder so eine Sache wie bei diesen anderen Methoden. Es kommt auf die Indikation an, es kommt auf die Lokalisation an, es kommt darauf an, was will mein Patient. Also ich würde es auch nicht von Anfang an das verdammen, aber wenn wir jetzt ganz evidenzbasiert vorgehen, haben wir noch ganz, ganz wenig Studien zu Minced Cartilage, sagen wir es einmal so. Mhm.
Ja, es ist ein junges Verfahren und das muss natürlich auch erst einmal wachsen und man muss Erfahrung damit sammeln. Und das ist, glaube ich, ja, wir Physiotherapeuten sind dann damit konfrontiert, dass wir das bekommen. Nachbehandlungstechnisch natürlich werden wir das so angehen wie bei einer Transplantation, müssen wir so quasi, oder wie, ja, müssen wir quasi so auch bedenken, das so zu therapieren. OP-Methoden haben wir jetzt quasi so durch, gell? Das sind die gängigsten, es gibt natürlich noch individuell und so weiter, aber das sind jetzt so von den gängigsten. Ja. Du hast auch schon gesagt, dass es ein langer Prozess ist, das heißt, der eine Teil ist die Operation und die Nachversorgung, Nachbehandlung, Rehabilitation ist natürlich dann das andere. Jede OP-Methode hat natürlich unterschiedliche, ich sage jetzt mal Dauer, weil du hast ja gesagt, bei der Mikrofrakturierung geht es ganz schnell wieder, ist zwar nur Faserknorpel, aber man kann eventuell viel früher auch wieder einsteigen. Was alle irgendwie gemeinsam haben bei dieser Knorpeloperationen, ist immer, dass von den Ärzten eine lange Ruhigstellung einmal. Das heißt, du darfst einmal länger nicht draufsteigen, wenn was gemacht worden ist vom Knorpel. Das geht von, die einen sagen 2 Wochen gar nicht, die anderen sagen sogar 6 Wochen gar nicht draufsteigen. Also auch da gibt es ein bisschen Unterschiede, was wir Physios mit denen, wie gesagt, sind jetzt nur Beispiele, dass aber sicher aus der Praxis immer der eine kommt mit derselben Verletzung, der eine darf nach 2 Wochen wieder draufsteigen, der andere darf gar nicht erst nach 6 Wochen. Auch Deutschland, Österreich Unterschiede. Ja. Warum hat der Knorpel oder warum sagt man nach dem Knorpel oder warum haben wir oft die Vorgabe, nicht draufzusteigen, nicht zu belasten den Knorpel nach einer Transplantation oder was ist der Ansatz, was glaubst du ist der Ansatz von den Operateuren, Operateurinnen, wenn sie sagen 0% oder 0 Kilogramm Belastung?
Also ich bin jetzt mal ganz frech und lehne mich Wein aus dem Fenster und sage Ahnungslosigkeit, weil einen Knorpel gar nicht zu belasten ist eigentlich, widerspricht jeder Physiologie und wenn ich mich auch an evidenzbasierte Nachbehandlungsrichtlinien erhalte und die gibt es auch in diesem Bereich mittlerweile, dann weiß ich, dass ich zumindest mit 20% Körpergewicht belasten darf und wenn wir uns jetzt noch einmal an den ersten Teil oder uns den Start unseres Gesprächs erinnern, Zellen brauchen Druck. Die Knorpelzelle wird nur dann arbeiten, wenn ich sie belaste. Mhm. Und daher finde ich es schlimm, wenn es immer noch so ist, dass man nach Knorpel-regenerativen Eingriffen nicht draufsteigen darf. Daher Ahnungslosigkeit und Unwissen. Da diskutiere ich auch gerne mit Ärzten und Ärztinnen über dieses Thema, weil es ist mir ein großes Anliegen. Natürlich brauchen diese Methoden Schutz, weil, so wie ich gesagt habe, wir haben bei der Knorpelzelltransplantation nur Zellen, aber keine schützende Matrix, wo sich die auffangen können. Das heißt, wenn ich den einen Halbmarathon laufen lasse, werden diese zigtausend gezüchteten Zellen binnen 10 Minuten wieder weg sein. Das Zweite ist, dass wir postoperativ, wir haben ja bei der OP auch andere Gewebe, die beeinflusst sind, die einer natürlichen Wundheilung unterliegen. Das heißt, hier haben wir unsere Wundheilung und hier haben wir unsere Entzündungsphase, Proliferationsphase und diese Geschichten, die es zu berücksichtigen gibt. Und wir haben Symptome, die es zu berücksichtigen gibt, wie Schmerz und Schwellung. Und all das führt dazu, dass ich postoperativ eine Zeit habe, wo ich nicht voll belasten darf. Je nach OP-Technik und je nach Lokalisation kann das variieren von 4 Wochen bis hin zu 8 Wochen. Dass es da keine Einigkeit gibt, ist dem geschuldet, dass wir einfach individuelle Knorpelschäden vorfinden, dass wir unterschiedliche Körperkonstitutionen haben. Und ich denke, das erlaubt es, dass man hier individuell agiert. Aber nach einer gewissen Zeit brauchen wir immer mehr Druck und mehr Druck. Und meistens dann nach 4 bis 8 Wochen, abhängig von den Parametern, kann man die Belastung sehr wohl steigern auf halbes Körpergewicht. Mhm. Und mittlerweile heutzutage, und das ist auch in vielen Richtlinien auch schon so beschrieben, sollte man in Abhängigkeit der Symptomatik der Patientinnen, sollte man nach spätestens 8 Wochen voll belasten. Und wenn ich jetzt sage voll belasten, meine ich ohne Krücken ein normales Gehen sollte möglich sein. Das heißt, den Alltag zu absolvieren. Und es wird auch jetzt von der AGA, das ist die deutschsprachige Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkschirurgie, wird es jetzt im Laufe des nächsten Jahres, leite ich eine Arbeitsgruppe, wo wir noch einmal ganz die neuesten und aktuell evidenzbasiertesten Nachbehandlungsrichtlinien nach Knorpel regenerativen Eingriffen erstellen werden, gemeinsam auch mit Frank Diemer, ich glaube, das ist ja auch allen ein Begriff, und dem Wolfgang Schoch, und dass wir hier eine Einigkeit schaffen. Also das zum Thema Belastung. Ja. Und dann wissen wir zum Beispiel, dass wir bei Eingriffen retropatellar viel kürzer Entlastung brauchen, weil Belastung beim Gehen ist dem Femoropatellargelenk relativ wurscht. Ich werde mit dem keine tiefen Squats machen, ich werde mit dem nicht exzessiv Stiegensteigen üben, aber der kann nach 4 Wochen, kann der voll belasten, sofern er sein Knie nicht zu viel abwinkelt. Daher machen retropatellar macht eine Orthese sehr oft Sinn. Also das zum Thema Belasten. Und auch hier noch einmal ganz wichtig, wie wir vorher schon gesagt haben, Funktion des Gelenkes ist nicht nur der Knorpel und nicht nur das heilende Knorpelgewebe, sondern Funktion des Gelenkes ist viel, viel mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist ja genau unser täglich Brot. Das ist das, was wir zu tun haben. Wie können wir die Muskulatur aktivieren unter gewissen Voraussetzungen? Der hat eine Schwellung, der hat ein Gewebe, das noch nicht so belastbar ist. Ja, dann ist es meine Aufgabe, die richtige Belastung zu finden. Aber das ist unser Job. Dafür gibt es jetzt eigentlich auch unsere Berufsgruppe. Genau. Und ich glaube, das müssen wir als Herausforderung sehen.
Nein, ich habe es extra so auch angesprochen, weil ich versuche, das auch immer da mitzugeben. Die Funktion heilt die Struktur oder die Funktion stimuliert das Gewebe. Und wenn ich jetzt auch beim Supinationstrauma 6 Wochen lang eine Schiene trage und nach 6 Wochen, wie soll sich da irgendwas stimulieren da drinnen, wenn das einfach nur 6 Wochen in einer Neutralstellung war und das Band nie irgendwelche Reize bekommen hat, ja? Aber immer angepasst natürlich.
Ich meine, du hast das angesprochen, das Wolffsche Gesetz, die Funktion bestimmt das Organ. Ja? Eben, und dann habe ich gewisse Dinge, auf die muss ich aufpassen. Und natürlich kann ich auf einen frisch transplantierten Knorpel, kann ich nicht springen und kann keine Counter-Movement-Jumps machen. Okay, aber wir reden jetzt von Entlasten zu Counter-Movement-Jumps. Ich glaube, dazwischen gibt es eine Palette.
Genau,
und die gilt es zu berücksichtigen. Und wenn ich 8 Wochen lang vorsichtig bin, nicht voll belaste, das Gelenk gut darauf vorbereite, gut auf den Patienten höre, dann wird der auch nach einem Jahr Counter-Movement-Jumps machen können, wenn notwendig. Und jetzt das
und da können wir in diesen ersten in dieser ersten Phase können wir Physios ganz viel machen. Wir können das Gelenk bewegen, wir können Kompressionsbehandlungen machen, dosiert. Ja, wir können, wie wir schon alles besprochen haben, mit ganz moderater Leistung auch was machen. Und ich glaube, da haben wir ganz viel Spielraum auch. Aber eben als Take-Home-Message auch, weil ganz viele Junge, die lesen dann natürlich den Bericht und oh, ich darf nur das machen, ja, sondern das, was ihr gelernt habt im Studium und was ihr euch weiterbildet, dann wendet das auch an und geht in den Diskurs mit dem Arzt und sagt ihm das und erklärt dem Patienten, dass das jetzt super wichtig ist für deinen Knorpel, wenn du einfach eine Transplantation hattest. Du willst, dass auch was da reingesetzt worden ist, auch stimulieren, weil sonst, wie du sagst, hast du 100.000 Zellen da drinnen, die aber nichts machen und die werden sich dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder denken, so, warum bin ich überhaupt da? Ja, und
ich glaube, den Vorteil, den wir heutzutage haben, dass wir ja mittlerweile Gesundheitskompetenz bzw. auch Informationsquellen für Physiotherapeutinnen, auch Sportwissenschaftlerinnen, alle, die mit Patientinnen zu tun haben, die im Sport tätig sind, man bekommt diese Informationen leicht. Und das ist auch etwas, was ich mitgeben möchte. Setzt euch hin, setzt euch fürs Internet. Es gibt viele Open, also Zeitschriften, die kostenlos zugänglich sind. Gerade so Gesellschaften wie die GOTGS, die Gesellschaft für orthopädische und traumatologische Sportmedizin, die AGA, die haben alle auf ihren Websites genau solche Nachbehandlungsprotokolle, die man sich runterladen kann, die evidenzbasiert sind, wo Expertinnen daran gearbeitet haben. Und ich glaube, damit können wir auftreten. Ein Knorpelpatient braucht nicht entlasten. Es muss ein zertrümmerter Tibiakopf entlasten. Es muss der Matthias Waldner jetzt nach seinem schweren Trauma, der muss entlasten. Da brauchen wir nicht diskutieren darüber. Ja? Aber eine Knorpelzelltransplantation im Knie, nein, die braucht nicht mehr 8 Wochen entlasten. Wir haben Teilbelastung und wir haben, so wie du gesagt hast, ganz viele Methoden, wie wir dieses Gewebe schützen und gleichzeitig stimulieren können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, du hast auch so eine schöne Tabelle, dass man am Anfang eben diesen Schutz für das Gewebe gibt, aber trotzdem auch schon stimuliert. Ja. In der zweiten Phase, wenn es dann geht, wenn man das jetzt grob natürlich eine Reha in einem Podcast zu besprechen, ist natürlich möglich, aber das braucht eine eigene Folge. Zweite Phase wäre dann grundsätzlich einfach das Gewebe immer weiter zu belasten, Muskelaufbau, das Gewebe immer mehr integrieren, ja, und immer mehr steigern, natürlich an das Ziel angepasst, was der oder die Sportlerin dann auch braucht. Tendenz, was würdest du sagen, Transplantation, Return to Sport, was sind da so deine Erfahrungen nach so ganz grobe Meilensteine, wann kann ich ungefähr laufen, wann kann ich wieder Fußball spielen, wann kann ich wieder...
Also ich bin jetzt mit zeitlichen Vorgaben...
Bin ich auch gleich kein Freund, ich bin alles kriterienbasiert, genau, das auf jeden Fall.
Das hat mich nämlich jetzt auch, das ist auch etwas, wo ich sogar überlegt habe, irgendwo ein Statement abzugeben, aber es hat wahrscheinlich eh keinen interessiert. Jetzt die Diskussionen um den David Alaba, ob der in 6 Monaten, diese 6, woher? Ich finde das so gefährlich, diese Message, die hier transportiert wird, ja, 6 Monate, das hängt nicht von der Zeit ab. Und jetzt zu deiner Frage noch, vom Gewebe her, also wenn ich es jetzt nur auf das genau, Gewebe sehe, dann wird ein Patient nach einer Knorpelzelltransplantation nach 4 Monaten mit einem leichten Lauftraining beginnen können. Der wird nach einem Jahr nach 8 Monaten mit einem Sprungtraining beginnen können, um dann nach einem Jahr wirkliche Sprünge zu machen. Parallel dazu das Laufen aufbauen und ich würde sagen, dann ab dem Monat 6 bis 8 kann man auch mit dem sportartspezifischen Training beginnen, wobei Back to Activity, nicht to Sports. Also es geht dann herauszufiltern, was ist das für ein Sport? Ein Langläufer wird andere Anforderungen haben als ein Skispringer oder ein Basketball oder ein Handballspieler. Vielleicht noch vorher so zu den Phasen, das ist vielleicht auch noch etwas, wir reden von Vorstellung. Man kann sich so vorstellen, in dieser ersten Phase, die so bis 8 Wochen dauert, je nach OP-Methode, kann man sich vorstellen, dass das Gewebe eine Baumwollkonsistenz hat. Später wird es dann ein Teig, alle haben Kekse gebacken jetzt zu Weihnachten, also so ein Vanillekipferlteig, und dann in der späten Phase haben wir dort einen Radiergummi. Haben auch alle noch in Erinnerung. Ja,
ist schön.
Genau, also nur so bildlich vorzustellen.
Ja. Das heißt, greifbar vor allem.
Ja. Genau, und so Return to Sport, also wenn ich jetzt wirklich sage, Wettkampfsport, sehen wir bei der Knorpelzelltransplantation, wenn ich jetzt retrospektiv drauf schaue, nach 9 Monaten früher, dass ich keinen Blödsinn sage, 9 Monate. Aber wenn es mein Knie wäre, würde ich es nicht machen. Hm. Ja, 12 bis 15 Monate ist der Durchschnitt. Naja. Es gibt das zufällig aus der Serie A Italien, Fußball, eben gibt es 2 Fälle nach 9 Monaten. Und bei beiden, die haben dann genau noch 1,5 Jahre gespielt. Hm. Und der Grund, warum sie jetzt nicht mehr spielen, ist das Knie. Also man muss immer auch aufpassen, wenn jemand aufhört, warum hört er auf? Aber ja, das klar, war. Also ich empfehle es nicht. Lass mich aber natürlich immer gern vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Und wenn der funktionell super beieinander ist, und das ist auch noch eine wichtige Botschaft, wie beim Kreuzband, nehmt bitte funktionelle Kriterien heran. Mhm. Und wenn der nach 9 Monaten nicht 400 Meter laufen kann ohne Schwellung, dann werde ich den nicht in Sport schicken, nur weil der Spieler XY vom AC Milan nach 9 Monaten wieder gespielt hat. Ja. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Ja.
Definitiv. Ja. Also wie gesagt, auch da ist gerade im Knorpel sehr viel spüren, sehr viel, man sieht die Patienten ja dann eh oft, sehr oft auch, ja, also diese Betreuung und sich daraus ein Gesamtbild zu machen, um zu sagen, okay, du bist jetzt bereit, das Knie hat jetzt seit nie wieder jetzt wirklich stark reagiert auf einen Belastungsreiz, vielleicht kurz einmal, wenn man eine Belastungssteigerung macht, aber im Grunde ist das Knie super von der Pathobiologie, die Schwellung und so, das ist alles abgeklungen, es kommt auch nicht bei Reizen und das viel mehr als Kriterium, aber ich finde so Anhaltspunkte von Experten, Expertinnen natürlich auch immer hilfreich für die Leute, oft weil viele Leute, Patienten, Patientinnen, Sportler, die wollen so Zahlen auch hören, ja, so, ja, wann kann ich wieder laufen und so weiter. Natürlich, wenn du dann sagst, ja, wenn es Laufen wieder geht, sozusagen, wenn ich sage, es passt, ja, aber die wollen halt auch, die freuen sich ja auch auf diesen Tag, okay, viertes Monat und die fiebern dann hin und das ist auch ein bisschen eine Motivation für die und deshalb finde ich, also so handhab's ich halt, ich bin voll kriterienbasiert zu 100%, wenn es um den Einstieg geht, aber ich kommuniziere halt oft gerne auch, hey schau, nach 4 Monaten wäre es möglich, das werden wir uns erarbeiten, wir machen einen Test, dann da sehen wir eh, wie ist das und dann, wenn das geht, super und wenn es vielleicht dann 4,5 sind, es halt 4,5, aber so glaube ich auch für die junge Generation, dass die auch auf beiden Seiten irgendwie auch kommunizieren können, sowohl Zeit als auch Kriterien basiert.
Aber, ganz, ganz wichtig, ja, was du sagst, weil wenn ich die Patientinnen gerade nach so langjährigen Geschichten wie nach knorpelregenerativen Eingriffen bei Laune halten möchte, muss ich irgendwelche Visionen mitgeben. Und ich glaube, was man da gut machen kann, ist sagen kann, die Erfahrung zeigt, ja, die Patienten, die Patientinnen konnten nach 4 Monaten. Aber natürlich immer dazu sagen, heißt nicht, dass es bei dir so ist, aber man muss Ziele stecken, bin ich voll bei dir. Ja. Aber ich glaube, es geht darum, was wir in unserem Kopf haben.
Genau.
Und das ist genau, glaube ich, der Unterschied. Dass wir ethisch korrekt arbeiten, dass wir moralisch natürlich sind, aber dass wir unseren Patienten natürlich motivieren. Und wenn ich sage, du, keine Ahnung, wird das für den Patienten, für die Patientin nicht so motivierend sein. Ja.
Also das ist definitiv. Wir haben jetzt sehr viel besprochen. Das Thema ist natürlich riesig. Da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, wahrscheinlich einen Knorpel-Podcast. Also falls du Bock hast, gell? Kannst gerne, ich stelle das gerne zur Verfügung. Ich weiß aber auch, dass du sehr viel zu tun hast und deshalb auch schon einmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir da heute die Zeit genommen hast, um das auch mit mir zu besprechen. 3 Take-Home-Messages. So in so Fachmagazinen gibt es oft immer so diese Take-Home-Messages unten. Ich weiß, 3, 4, 5, man kann natürlich mehrere nehmen, sagen wir mal auf 3. Was wären so deine Take-Home-Messages zum Thema Knorpel für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Nicht zu viel Respekt vor dem Thema Knorpel zu haben, sich von diesen alten Weisheiten, die wichtig sind, nicht leiten zu lassen, sondern evidenzbasiert bei der Stange zu bleiben und schauen, was geht. Gut mit Patienten, Patientinnen sprechen, sie in die Behandlung mit einbeziehen, Selbstbestimmtheit der Patienten und Patientinnen fördern und unser letzter Punkt, kriterienbasiert vorzugehen.
Sehr gut, genau. Also wie gesagt, meine Take-Home-Message auch beim Knorpel, ich sage das eh oft, wir haben es schon erwähnt, belastet den Knorpel auch, traut euch dahin zu gehen, stimuliert den Knorpel, nur so kann das auch zum Radiergummi werden und bleibt nicht nur die Baumwolle. Ich finde das Beispiel sehr, sehr schön. Das nehme ich mir von dir zur Erklärung, dann sind wir quitt. Sehr gut. Genau. Ich werde all deine Infos, wie man dich kontaktieren kann, dein Programm, also das Kleid, werde ich auch in den Shownotes überall vermerken. wie gesagt, ich sage nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir da die Zeit genommen hast, trotz deines straffen Alltages auf FH-Kongressen, Projekten, Organisationen und so weiter und so fort. Ich sage vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und euch Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich einen wunderschönen Tag, eine gute Zeit und wir hören uns dann auch in der nächsten Folge wieder.
Danke noch für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und Gratulation noch einmal zu dem Format.
Dankeschön. Grüß euch. Macht's gut. Ciao, ciao.